steigen wir einfach mal ein. Ich glaube, das hat der Thomas Schmutz mir gesagt. Eigentlich macht das mit der Danny Kutter. Der Danny Kutter sagte, ich habe so eine Kammer nur, aber fangen wir da einfach mal an mit den sektorspezifischen.
Irgendwas Stand, haben wir.
Stand der Diskussion.
Okay, also die Sitzung oder die Präsentation heute ist quasi eine Fortsetzung zum Teil aus der Präsentation bei der letzten Fachausschusssitzung. Das heißt, wir wollen anfangen mit einem kleinen Update zu dem aktuellen Stand und dem Zeitplan bei den Sektor-SRS, die wir das letzte Mal schon präsentiert haben. Dann hatten wir noch zwei quasi Restanten von der letzten Sitzung. Das betrifft Inhalte des Dokuments General Approach to Sector-Specific ESRS, also ehemals Sekt 2. Das wird Thomas dann machen, dann werden wir noch kurz auf die Reporting Boundary und die Definition des Disaggregationsniveaus in den Sektor SS eingehen. Dann haben wir quasi nochmal, wir haben das so als Wunsch oder Anliegen aus der letzten Sitzung mitgenommen, nochmal detaillierter auf diesen Abschnitt in den Sektor SS zur Identifikation Significant ESRS-Sektor einzugehen, also welche Sektoren der ESRS-Sektoren sind jetzt wirklich Significant ESRS-Sektoren und damit welche Sektor ESRS sind auch anzuwenden von den Unternehmen. Und zum Ende werden wir dann auf die beiden vorliegenden Arbeitspapiere zu den Pilotstandards Oil and Gas und Mining Coring Coal noch eingehen. Alles eher auf so einer höheren Ebene, um so ein bisschen Gemeinsamkeiten auch zwischen den Standards und vielleicht auch so ein paar Probleme in beiden Standards hinzuweisen. Noch als kurze Vorbemerkung, der Redaktionsschluss für die Sitzungsunterlage war der 13. Juni. Das heißt, verarbeitet haben wir hier die Informationen zur SR-Tech-Sitzung am 6. und 10. Juni und der SRB-Sitzung vom 4., 5. und 12. Juni. Im Nachgang gab es noch eine SRB-Sitzung, also die gestrige SRB-Sitzung, wo noch eine aktualisierte Version zum ESRS Oil and Gas vorgestellt wurde, wo es auch noch so ein paar Änderungen zu dem Stand, den wir jetzt vorstellen, gab. Das haben wir auf den Folien noch gefleckt mit den Hinweisen, was sich geändert hat. Wir haben wahrscheinlich nicht jede noch so kleine Stelle erwischen können, aber die großen Grundzüge haben wir zumindest uns auch angucken können. Okay, das hatten wir beim letzten Mal schon. Kurzer Recap. Wir haben zu den Sektor ESRS bzw. zu den Standards für die Sektorabgrenzung und zu den 8 High-Impact-Sektoren drei Batches. Ob die jetzt Batch 1 und Batch 2 oder Batch 1 Part 1 und Part 2 heißen, sei jetzt mal dahingestellt, aber also es besteht grundsätzlich aus drei Batches. In Batch 1 haben wir den Standard für die Sektorklassifikation, sogenannte SEC 1. Dann haben wir das Dokument General Approach to Sector Specific ESRS und die beiden Pilotstandards Mining und Oil and Gas. Da der Hinweis im Vergleich zur letzten Fachausschusssitzung liegen für SEC 1 und General Approach quasi neuere Versionen mit Stand SRB vom 4. Juni vor. Auch hier haben wir auf ein paar Folien nochmal gezeigt, was hat sich geändert. Also da wurden ein paar Inhalte von SEC 1 von ehemals SEC 2 zu SEC 1 verschoben, was dann auch Auswirkungen hat, weil SEC 1 nur als Delegated Act verabschiedet wird und ehemals SEC 2 nicht. Zu Mining, Coring, Coal und Oil and Gas, wie schon gesagt, die Unterlage basiert auf den Arbeitsständen vom 6. Juni der SR-Tech. Für Oil and Gas haben wir dann eine aktualisierte Version mit SRB von gestern. Batch 2 besteht aus, oder Batch 1 Part 2 besteht aus Raw Transport und Textiles und das Batch 3 besteht aus Motor Vehicles, Agriculture, Farming, Fishing, Power Production, Energy Utilities und Food and Beverages. Wie gesagt, so die Übersicht hatten wir schon beim letzten Mal, nur liegen jetzt aktualisierte Versionen zu insbesondere den Inhalten von Batch 1 vor. Dann kleines Update zum Zeitplan und da muss ich meine Notizen mal bemühen. Zu Batch 1, also SEC 1, General Approach, Mining, Coal und Oil and Gas. Für SEC 1 und dieses Dokument General Approach wurden die Dokumente am 8. Mai bereits von der SR-Tech als Empfehlung an das SR-Board verabschiedet. Bei SEC 1 erfolgte inzwischen auch am 12. Juni eine Annahme durchs SR-Board. Und bei General Approach, also dem Dokument zu General Approach, ist bisher noch kein SRB-Approval geschehen. Also liegt nach wie vor nur noch beim SRB. Zu Mining, Coring, Coal und Oil and Gas, da waren wir so ein bisschen überrascht, weil wir sind bisher davon ausgegangen, dass keine weitere Tech-Befassung mehr zu den Standards stattfinden wird, weil es auch in den FAQ-Unterlagen dazu meistens hieß, Drafts were already approved by SR-Tech in March 23. Sei es drum, beide Papiere waren dann trotzdem auf der Agenda für das SR-Tech-Meeting am 6. Juni und soweit ich das nachvollziehen konnte, wurde Oil and Gas bereits auch am 6. schon als Empfehlung ans ESA Board verabschiedet. Und die Annahme durch das ESA Board soll bis zum 4. Juli erfolgen. Das heißt, im Vergleich zum letzten Jahr, das soll nicht mehr im Juni passieren, sondern Anfang Juni, am 4. auf der Sitzung. Für Mining Coring Coal sieht es ein bisschen anders aus. Da ist, soweit ich weiß, noch kein Tech Approval geschehen, weil noch offene Punkte zu diskutieren sind zu dem Papier. Die Verabschiedung ist hier, nach den Unterlagen, die wir sehen konnten, für den 3. Juli geplant und die Annahme des ESA Boards soll dann am 17. Juli folgen. Zu Batch 1 insgesamt, die Konsultationsentwürfe sollen jetzt frühestens nach der Sommerpause, beim letzten Mal war das noch nicht ganz klar, ob das dann vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause passiert, aber frühestens nach der Sommerpause und ab September oder Oktober, also da hatte ich beide Monate gelesen, veröffentlicht werden, das heißt nicht mehr im Juli, wie beim letzten Mal angekündigt. Folgen wird dann eine viermonatige Konsultationsfrist für die Dokumente, das heißt dann gegebenenfalls bis in den Januar 2025. Und für das gesamte Batch 1 soll die Übergabe an die Kommission dann bis November 2025 erfolgen und der Delegated Act dann bis Juni 2026 verabschiedet. Nach wie vor sind für dieses Batch 1 zwei Optionen für die Veröffentlichung der Exposure Drafts im Gespräch. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Also entweder auf jeden Fall Start nach der Sommerpause, aber entweder das kleine Paket, wie gerade vorgestellt, ab September oder Oktober 2024, bestehend aus Sec 1, General Approach, Oil and Gas und Mining Coring Coal, oder als großes Paket oder Big Bang, wie es genannt wurde, zusammen mit Road Transport und Textiles dann im Januar 2025. Das sind die beiden Optionen, die noch diskutiert werden, wo ich so vernommen habe, dass eher eine Präferenz für Option 1 bisher gesehen wird, erfolgseitig. Okay, da kann man halt diskutieren, was wären jetzt die Vor- und Nachteile, ob das als großes oder kleines Paket konsultiert werden soll. Gegen Option 1, also das kleine Paket vor dem oder nach der Sommerpause ab September, wäre, dass da halt zumindest aus deutscher Sicht sehr spezielle Standards konsultiert werden. Also Mining, Coring, Coal und Oil and Gas hat wahrscheinlich nicht so eine große Anwenderschaft in Deutschland. Dabei werden aber auch so quasi Wegweiser für die Sektor ESRS oder Fehler eingeschlagen. Also Stichwort Umgang mit Wesentlichkeitsprinzip in den Sektor ESRS, Pflichtangaben, ja oder nein. Was dafür sprechen würde, dass vielleicht eher mit weit verbreiteteren Standards gleichermaßen zu konsultieren. Auch da gab es jetzt ein paar Änderungen, weil die Teile in den Dokumenten zu Oil and Gas und Mining Protocol, die sich genau mit der Umsetzung des Wesentlichkeitsprinzips beschäftigen, ist jetzt die Diskussion, ob das nicht doch nach Sec 1 verlagert wird, damit das dann nicht notwendig wäre. Also muss man mal gucken. Wenn das nicht in Sec 1 passiert, dann würde vielleicht einiges, zumindest aus deutscher Sicht, dafür sprechen, das zusammen mit den anderen Standards zu konsultieren. Abschließend vielleicht noch zu Batch 2 und Batch 3. Hier ist der Zeitplan größtenteils unverändert. Zu Batch 2 vielleicht noch, da haben inzwischen zumindest Educational Sessions gestartet, Mitte Mai zu Road Transport und Mitte Juni zu Textiles. Die Papiere sollen dann bis Dezember 2024 in SA Tech und SAB diskutiert werden. Und die Veröffentlichung der Konsultationsentwürfe erfolgt gegebenenfalls etwas früher. Also beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, noch Februar 25 gesagt oder gelesen und jetzt ist von Mitte Januar 2025. Das ist vielleicht noch ganz interessant, beide Standards sollen auch Teil des ersten Delegated Act sein. Das heißt, auch Road Transport und Textiles müssten dann bis November 2025 an die COM übergeben werden, um dann bis Juni 2026 als Teil dieses Delegated Acts offiziell zu. Das vielleicht als kleines Update zum Zeitplan. Gibt es dazu noch Fragen oder Korrekturen oder Anmerkungen der Technik hier?
Ja, vielleicht die Ergänzung. Also das war auch genau der Grund der erneuten Befassung bei dieser Umbau in dem Oil and Gas Standard. Und eben da der Wesentlichkeitsansatz, der da drin ist, bei dem ja immer, ich sag mal, sektorspezifisch, es ist jetzt so ein bisschen die Rebuttable Presumption Light, immer quasi eine Liste von relevanten, so heißen sie dann, Themen aufgeführt ist, die man dann entsprechend in der Materialitätsanalyse berücksichtigen muss. Da sind teilweise aus AR16 Themen drin, teilweise eben auch zusätzliche Themen. Und anders als Also der derzeitige Entwurf sieht quasi als Kompromisslinie vor, dass die zwar nicht always mandatory sind, ich aber dann begründen muss, wenn ich sie nicht berichte. Also erklären muss, warum sie nicht materiell sind. So.
Ja, rebuttable presumption.
Das ist dann quasi rebuttable presumption light für die auch auf Sektorebene. Ja. Das ist das, was da neu reingekommen ist.
Das ist ja im Prinzip eine Verschärfung von den AR16.
Das ist eine Verschärfung von AR, also eine Ergänzung, eine Erweiterung von AR16 und eine Verschärfung von AR16.
Und es ist nicht konsistent zu sein.
Es funktioniert halt anders. Also es ist leider nicht so, dass man es genauso macht, wo ich ja dann Data Points auf Silently omitten kann, sondern hier muss ich dann wieder, hier muss ich sagen, was ich omitte.
Das heißt, der Entscheidungsbaum.
Nicht wirklich praktisch gedacht.
Also der Entscheidungsbaum aus dem übergeordneten ESRS 1 ist nicht übertragbar auf die sektorspezifischen dementsprechend.
Genau, wir machen es kompliziert. Es sei denn, man sagt, dann mache ich es doch einfach immer so als Unternehmen und begründet dann doch einfach. Das werden die meisten dann wahrscheinlich machen, dass sie sich, weil tatsächlich einige Datenpunkte einfach so weglassen zu können und andere begründen zu müssen, führt ja auch für den Benutzer zu einer völligen Unübersichtlichkeit, weil er dann jedes Mal prüfen muss, haben die das jetzt weggelassen? Einfach so, hätten die das jetzt begründen müssen, dann begründet man am Ende ja doch alles, sonst würde es ja zu kompliziert. Und das ist wieder additional work.
Mal fragen, habt ihr es für alle Topics gemacht in dem Standard oder nur für manche?
Nein, nur für die, die dann gelistet sind im Sektorstandard. Im Sektorstandard hast du eine Positivliste für den Sektor spezifisch.
Und die Begründung muss öffentlich erfolgen oder nur gegenüber dem Prüfer?
Nein, öffentlich. Gegenüber dem Prüfer muss sie ja immer erfolgen, aber das ist jetzt hier wieder rebuttable presumption.
Ja, da steht im Moment, providing a brief explanation in relation to the undertaking specific facts and circumstances of which matters in the list have been assessed to be material and which have not. Das heißt, dieses explanation bezieht sich auch auf das which have not. Ja, und da wollte ich das.
Und sind die Inhalte, ich weiß nicht, ob wir gleich dazu kommen, sind die Inhalte tatsächlich auch alle sektorspezifisch oder sind da auch sektoragnostische Inhalte, die dann quasi
natürlich!
Die Fans arbeiten da dann ihre eigenes.
Also zum einen selbstverständlich versuchen die Stakeholdergruppen alle jetzt die Themen, die im ersten Wurf liegen geblieben sind, wieder reinzudefinieren. Und wir haben technisch gesehen das Thema Cybersecurity, was im ersten Draft nicht rein konnte, wo man damals überlegt hat, dann macht man das tatsächlich in die Sektoren. Weil Cybersecurity ist ja eigentlich nicht mandatiert, wird aber von allen, und da stimme ich ausnahmsweise sogar zu, ja als sinnvolles Governance-Thema angesehen. Deswegen ist Cybersecurity wird quasi in allen Sektorstandards drin sein und man gibt dem vielleicht noch so ein bisschen sektorspezifischen Touch, aber es wird de facto ein sektoragnostisches Requirement, das wir wirklich sektorspezifisch verpassen.
Wenn wir gleich durch die Themen sehen.
Ich glaube, dazu haben wir keine Folie.
Aber vielleicht noch als eine Ergänzung, ich glaube, sowohl die Rebuttable Presumption als auch diese andere Möglichkeit, die ja noch diskutiert wurde, nämlich dass es immer auch ein paar Mandatory Requirements gibt in jedem Sektorstandard, das wird auch noch zur Diskussion gestellt werden, explizit in der Konditation. Also das werden zwei dieser Fragen sein, die ganz explizit dann nochmal aufgenommen sind.
Martin, weil die Frage kam, wir gehen zumindest nachher nochmal High-Level mit das Inhaltsverzeichnis und kommen da auch an der Liste mit den Nachagitationen vorbei. Wir können da gerne nochmal reinspringen und das beispielhaft an Ordnungswert zum Beispiel mal durchgucken. Ich würde dann erstmal weitermachen. Hier vielleicht noch, nachdem wir uns den Zeitplan angeguckt haben, eine Art Korrigendum zum letzten Mal. Bei der letzten Fachausschusssitzung wurde ja die Frage aufgeworfen, ob und von mir faktisch, ob die Konsultation zu SEC 1 nicht eigentlich früher starten müsste, da ja SEC 1 quasi für die, oder für die Anwendung von SET 1 erforderlich ist, beispielsweise für die Aufschlüsselung der Umsatzerlöse nach Significant ESRS-Sektors nach ESRS 1, 2 SBM 1. Da ist die kurze Antwort drauf nein, denn was wir vergessen hatten beim letzten Mal sind die Phase-In-Regelungen ESRS 1 Appendix C, wo dann quasi drin steht, dass die entsprechende Angabe nach ESRS 2 SBM 1 erst nach Erlass des Delegated Acts zu den Sektor ESRS zu machen ist. Wir haben uns auch ein bisschen fehlleiten lassen von einigen Formulierungen in anderen Unterlagen, aber das mal als Nachtrag, also nein, muss es nicht für die konsistente oder für die Anwendung von Z1 ab 2024. Gut, dann nochmal ein Blick auf die Standards, die wir uns beim letzten Mal angeguckt hatten. Das heißt SEC 1 zur Sektorklassifizierung und das Dokument General Approach. Das war der Inhalt von SEC 1 mit Stand 8. Mai, wie wir ihn beim letzten Mal diskutiert haben, mit den Inhalten, was in SEC 1 adressiert wird, das heißt die Zielsetzung der Sektorstandards, Sektorklassifizierung, Identifikation der anzuwendenden Sektor-ESRS, da kommen wir später nochmal drauf, und Appendix A mit der Sektorklassifizierung in Form von NACE-Codes und einem Mapping mit anderen Klassifikationssystemen. Die neue Version zu SEC 1 mit Stand 4. Juni zieht so ein paar Inhalte aus dem General Approach Dokument rüber in SEC 1, das heißt, da kommen Appendices B mit definierten Begriffen, also quasi Glossar, und Appendix C, was vielleicht ganz wichtig ist, mit der zu den NACE-Codes hoffentlich passenden Sektorbeschreibung, die werden auch zu SEC 1 rübergezogen. Und der Appendix zu dem Mapping mit den anderen Klassifikationssystemen steht nur drin, dass das in die Basis for Conclusion geschoben werden wird. Dementsprechend sieht das Dokument General Approach to Sector-Specific ESRS, was aktuell vorliegt, anders im Sinne von kürzer aus als das, was wir beim letzten Mal präsentiert hatten, wo genau halt die Sachen rausgeflogen sind, die jetzt in SEC 1 sich wiederfinden, das heißt die Sektorbeschreibung, die definierten Begriffe und der teilverfolgte Ansatz bei der Entwicklung der Sektor-ESRS, der ist komplett gestrichen worden aus dem Dokument. Das vielleicht nur als Nachtrag, wie die beiden Dokumente in der aktuellen Fassung aussehen. Dann noch ein kurzes Update zu den Financial Institution Advisory Panels, hatten wir ja gestern schon ein bisschen drüber gehört. Also vielleicht noch ganz kurz, um nochmal alle abzuholen, die drei Financial Institution Advisory Panels arbeiten an den Sektorstandards für die drei Sektoren Capital Markets, Credit Institutions und Insurance. Das hatte Martin gestern auch schon so ein bisschen geteilt. Für diese drei Advisory Panels gibt es drei Milestones oder Papiere, die veröffentlicht werden sollen. Das erste Papier soll dabei die Beschreibung des Geschäftsmodells für die einzelnen Sektoren enthalten und die Abbildung der Wertschöpfungskette beispielsweise adressieren und soll oder sollte bis Mai 2024 von den Advisory Panels geliefert werden. Das zweite Papier, was durch die Advisory Panels erarbeitet wird, enthält eine vorläufige Liste, also quasi eine Longlist mit den Nachhaltigkeitsthemen für die drei Sektoren. Und schon mal eine Konsolidierung dieser Nachhaltigkeitsthemen. Das soll bis Juli 2024 geliefert werden. Und das abschließende dritte Papier der Advisory Panels enthält dann die finale Liste der Nachhaltigkeitsthemen und schon mal vorläufige Berichtsanforderungen für die drei Sektoren. Und das soll bis Oktober 2024 geliefert werden. Ob diese drei Advisory Panels mit dem Zeitplan on track sind, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich gelesen hatte, ist irgendwas im Sinne von Slight Delay für Capital Markets, alle anderen wären on track. Aber wenn Martin ergänzen möchte.
Ja, und es wird ein viertes Papier geben, dann wo dann die Liste der Disclosure Requirements und das dann drauf sind.
Okay. Das hätte ich jetzt inhaltlich beim dritten Papier mitgesehen, vorläufige
Berichte. Wir haben erst ein Papier, das ist Business Definition und Wertschöpfungskette. Dann werden die Sustainable Matters im zweiten Papier aufgeschrieben, dann kommen rechtliche Quellen und im vierten Papier dann List of Disclosure Matters.
Okay. Und sind die Arbeiten
das soll dann bis Ende 2024 fertig sein.
Okay. Gut. Wie sieht dann, also das war quasi der Timetable für die Advisory Panels, wie sieht das jetzt spiegelbildlich für die FRAG-Fachgremien aus? da wäre ein möglicher oder indikativer Zeitplan, der genannt wurde, dass im Juli 2024 ein Update für SR-Tech erfolgt und im September 2024 ein entsprechendes Update für das SR-Board erfolgen wird. An SR-Tech sollen die Papiere bis Dezember 2024 übergeben werden und ab dem ersten Halbjahr 2025 wäre dann die Befassung mit den Papieren und Sektorstandards in den Fachgruppen, also SR-Tech und SR-Board. Was wir dann sehen, ist, dass die Veröffentlichung der Konsultationsentwürfe für Dezember 2025 vorgesehen ist und die Übergabe an die Europäische Kommission bis November 2026 erfolgen soll. Also quasi ein Jahr versetzt zu den Standards, die wir im Batch 1 finden. Ein Jahr später folgen dann die drei Standards für die Financial Institutions. So viel noch kurz als Update zu den Capital Markets, Credit Institutions und Insurance. Dazu noch weitere Anmerkungen oder Rückfragen? Dann wären wir mit dem Update zum aktuellen Stand und Zeitplan durch und würden dann zu den zwei Restarten noch aus der letzten Fachabschlussung kommen.
Genau, an der Stelle übernehme ich mal kurz. Es ist immer so ein bisschen schwierig für uns, es hat sich so der alte Name des SEC 2 immer noch eingeprägt, obwohl der nicht mehr SEC 2 heißt. Das ist im Moment ein Papier mit dem Titel General Approach to Sector Specific ESRS. Und das haben wir beim letzten Mal in der Fachausschusssitzung auch schon fast geschafft, das einmal vorzustellen, zumindest die groben Linien vorzustellen. Und zwei Themen sind offen geblieben. Das eine ist der kurze Abschnitt zur sogenannten Reporting Boundary. Da wird in dem Papier erstmal gesagt, es soll sich an den Vorgaben des Set 1 anknüpfen. Sagt aber auch gleichzeitig, und das ist auch sozusagen aus Sicht des Papiers so und aus Sicht der E-Frag, dass es bestimmte Angaben gibt, beziehungsweise bestimmte Anforderungen, die jetzt zusätzlich zum finanziellen Konsolidierungskreis, und wir hatten das bei Vormittag auch schon mal gesprochen, an die operative Kontrolle anknüpft. Und das bezieht sich auf bestimmte Informationen über Standorte oder Unternehmen oder auch Vermögenswert, das wird tatsächlich der Begriff Asset dort genannt, wo man zusätzlich zu den finanziell konsolidierten Unternehmen eben auch das Kriterium der operativen Kontrolle heranziehen soll. Es bleibt aber sozusagen auf dieser Flughöhe. Es geht jetzt nicht weiter ins Detail, was das speziell angeht an der Stelle. Es wird nur noch gesagt, dass das nicht bedeutet, dass die Anforderungen in Bezug auf die Berichterstattung oder auf den Einbezug relevanter Themen aus der Wertschöpfungskette, dass das aus Set 1 geändert werden soll, sondern das soll möglichst, oder es soll nicht nur möglich, sondern es soll konsistent dabei bleiben. Und zitiert werden dort die Vorgaben in dem Kapitel 5, die Texte waren 62 bis 72 und was da interessanterweise dann auch steht in den ESRS 1 ist, dass der Nachhaltigkeitsbericht eben für das gleiche Unternehmen erstellt wird, wie auch die Abschlüsse erstellt werden. Also da auch dieses Kongruenzprinzip, ne? Financial Reporting, Reporting Boundary ist zunächst mal leitend. Zunächst ist leitend dafür, was auch im Nachhaltigkeitsbericht steht. Und was dann weiter dazu ausgeführt wird in diesem Kapitel 5, also Value Chain, ist, dass das Ganze zu ergänzen ist um wesentliche IROs, die eben aus den Geschäftsbeziehungen in der vorgelagerten, nachgelagerten Wertschöpfungskette resultieren. Und was dazu noch steht, das ist dem Abschnitt 5.2 dann letztlich, und weil ja sozusagen dann diese Information immer weiter weg von den Operations ist, dass man auch sogenannte Proxies oder Estimations eben anmelden kann. Das ist aber im Grunde auch alles, was dieser kleine Abschnitt in dem Papier General Approach zum Thema Reporting Boundary sagt. Kannst du weitergehen auf die nächste Folie? Genau. Das sozusagen ist die zweite Restante, die noch übrig geblieben ist, und das ist verstehe ich eher so als eine Vorgabe für den Standardsetzer, sprich also EFRAG selbst, oder geht es um die Definition des Disaggregationsniveaus. Was wird da erstmal grundsätzlich gesagt? Es gibt in ESRS 1 das Kapitel Level of Disaggregation, also wo man sozusagen bestimmte Informationen weiter aufgliedert in bestimmte Details, ne? Das kann nach Land, nach Standort, auch nach Asset oder Vermögenswert sein. Und in dem Papier, also in dem General Approach, steht dann drin, dass das Detaillierungsniveau dieser Angaben davon abhängt, wie das Detaillierungsniveau der Wesentlichkeitsanalyse aussieht. Das bedeutet nicht automatisch, dass man aggregieren nicht darf. Also eine Aggregation ist immer möglich, aber es steht unter der Bedingung, dass Besonderheiten und Zusammenhänge dadurch nicht verschleiert werden dürfen. Und was dort auch noch ausgeführt wird, ist, dass Elemente unterschiedlicher Art nicht aggregiert werden dürfen. Also ich habe das so ein bisschen für mich abgehakt. Ich darf jetzt nicht Äpfel und Birnen als Obst sozusagen klassifizieren, sondern ich muss sozusagen bei dem Typus der Aggregationsebene sozusagen bleiben, wenn die eben hinreichend unterschiedlich zueinander sind. Und dann gibt es eben diese selbst auferlegten Prinzipien, haben wir das mal genannt, für die Entwicklung der Sektor-ISRS, weil die Sektor-ISRS ja auch den Anspruch haben, bestimmte Detaillierungsniveaus ja auch zumindest ja, noch vorzugeben, dass seitens EFRAG gesagt wird, wir wollen ja aufpassen, dass wir das Disaggregationsniveau oder die Anforderung zur Disaggregierung angemessen ausgestalten, und zwar angemessen im Vergleich zu den Auswirkungen. Also man sozusagen will tatsächlich auch sicherstellen, dass wir den Disaggregationsaufwand in ein Verhältnis setzen zu dem Informationsnutzen, der durch die Disaggregation entsteht. Dann sagt das Papier aber auch, dass die Detaillierungsebene für bestimmte Themen eigentlich immer gegeben ist. Zum Beispiel, wenn ein bestimmter Standort in einem Schutzgebiet liegt. Oder es kann sein, dass sämtliche Standorte von Bergbauaktivitäten sozusagen relevant sind, wenn alle geschlossen werden. Das zeigt aber auch wieder, dass es konsistent meines Erachtens zu dem Aggregation von Elementen unterschiedlicher Art sollte nicht möglich sein. Und was interessant auch noch, ich finde, ist, dass noch Bezug genommen wird auf bestimmte ja, ich sag mal, Zertifikate, also genannt wird hier EMAS oder ISO 14001 Zertifizierung. Wenn so eine Zertifizierung vorliegt und diese zum Beispiel Informationen über interne Kontrollen liefert, dann könnte man sozusagen sich darauf beziehen und könnte detailliertere Informationen über zum Beispiel Governance oder Policies oder Actions in Bezug auf die IROs, die mit Umweltthemen zusammenhängen, dann noch an der Stelle heranziehen. Also man kann sich sozusagen darauf beruhen, dass man nicht die weglassen kann, aber man kann das sozusagen aus diesen Zertifizierungen herausnehmen. Ja, das war es im Grunde genommen schon dazu. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen dazu?
Ja, vielleicht eine. Es gab ja noch mal eine Diskussion über, sagen wir, die Länge der Liste. Bei dem Oil und Gas ursprünglich stand im Entwurf, dass man die Top, also bei der Disaggregation auf Standorte die Top 20 angeben soll.
Ja.
Die Major Ones, ne? Die Major Ones. Dann war aber nicht klar, top nach was eigentlich? Nach Umsatz, nach Impact, nach sodass diese Regelung tatsächlich, also diese Zahl 20 ist daraus. Jetzt im aktuellen Entwurf, glaube ich, sind nicht mehr drin.
Das haben wir später.
Bitte?
Da haben wir noch eine Folie später zu.
Ja. Ah, da hast du, genau. Ja, dann.
Nee, mach mal.
Ja. Das führt natürlich auch wieder dazu, dass das potenziell sehr lang werden kann. 20 Standorte geht immer, aber 2000 wäre halt wieder so ein. Das ist die Frage, wo zieht man dann die Grenze?
Das ist aber eine Vorgabe, die gibt es nur in Öl und Gas, ne? Oder Mining auch.
Naja, das. In Mining sehen wir halt noch das Alte mit den Top 20 und in Oil and Gas ist halt das angepasste mit Major.
Okay. Das Problem ist halt die Analogie, dass so ein Ölfeld, ich sag mal, durchaus etwas ist, was einen Impact hat und auch einen großen Impact. Wenn das und ich da 5 Bohrinseln habe und ich sage, ich habe da dieses Ölfeld erschlossen, kann ich das als materielles Thema durchaus sehen. Wenn ich jetzt in Analogie, aber in anderen Branchen dann auch anfange, über Standorte zu reden, so nach dem Motto, wir haben das ja einmal angelegt, das müssen wir jetzt überall machen, dann wird das halt sinnfrei.
Ja, aber das würde, wenn ich richtig verstehe, würde das Papier, wo es um die Anforderungen für EFRAG selbst geht, also die selbst auferlegten Prinzipien, würde ja gestatten, dass man einen Unterschied macht. Ich sage, bei Oil and Gas und bei Mining, da fordere ich so eine Aufgliederung, gib mir die, was auch immer, entweder 20 oder die Major Ones, und dass so eine Aufgliederung vielleicht bei Road Transport nicht gefordert wird.
Ich bin mal gespannt.
Also würde zumindest die Freiheit ermöglichen, das auch zu argumentieren. wahrscheinlich müssen wir tatsächlich abwarten, wie es im konkreten Fall aussieht. Ne? Also wenn jetzt sozusagen global auf dieser Grundlage das jetzt zu beurteilen, also ich halte es
auch sehr abstrakt vor. Ja. Bitte? Bekannt auch noch sehr abstrakt vor.
Ja, es ist auch sehr abstrakt. Aber wenn man das konkret auch mal beiseite liegt, hat es zumindest den Vorteil, dass man da bei den einzelnen Sektoren auch nochmal unterschiedlich rangehen kann. Ja, also es wird jetzt nicht festgelegt, es ist immer zu machen. Und das finde ich, ist ja eine durchaus begrüßenswerte Flexibilität, die man da hat. Also ich weiß nicht, ob das die anderen Fahrer schon wieder genauso sehen, das würde ich nur so als These in den Raum werfen. Also ob das dann faktisch dann eingehalten wird und dass man diese Flexibilität auch nutzt, ist damit nicht garantiert, das stimmt. Aber ist zumindest da. Ja, vielleicht ist das tatsächlich noch ein bisschen zu abstrakt.
Dann
sind wir 12:30
Uhr. Oder wir gehen in die
Mittagspause. Wir gehen in die Mittagspause.
Wir gehen in die Mittagspause. Und würden dann nach der Mittagspause das weiter fortsetzen, dass wir dann jetzt 45 Minuten vorgesehen, Viertel nach 1 würden wir dann weiter arbeiten.
Okay, dann machen wir weiter und kommen zu dem Teil, auf den wir mich am meisten gefreut haben. Das wäre die dritte Restante aus der letzten Fachausschusssitze zur Identifikation der Significant ESRS Sectors und damit zur Identifikation der anzunehmenden Sektor ESRS. Gucken wir dazu in den SEC 1, diesmal mit der aktuellen Version vom 4. Juni, also die Version, die nach der letzten Fachausschusssitzung vorgelegt wurde. Da haben wir in Textziffer 13, beziehungsweise Textziffer 13 Verweis zur Identifikation des Significant ESRS-Sektor auf ESRS 2, hier auf Textziffer 40 B und C, sowie die Application Requirements 12 und 13 und gibt dabei insbesondere die beiden Kriterien nach AR 13 wieder. Also zum einen das 10% Umsatzkriterium und das Kriterium, dass die Aktivitäten im Sektor verbunden sind mit wesentlichen tatsächlichen Auswirkungen oder wesentlichen potenziellen negativen Auswirkungen. Soviel zu Textziffer 13. Dann wurde in der Version vom 4. Juni jetzt eine zusätzliche oder neue Textziffer 14 aufgenommen, die für uns an dieser Stelle ein bisschen unklar war, weil wir glauben, dass sie da nicht reinpasst, aber dazu gleich mehr. In Textziffer 14 steht, dass der Nachhaltigkeitsbericht auch Informationen zu wesentlichen Impacts, Risks und Opportunities in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette enthalten soll. Das dazu quasi eine wörtliche Übernahme aus ESRS 1, Textziffer 63. Und uns war nicht ganz klar, warum das da steht, weil eigentlich betrifft das ja den Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts und keine Anleitung, wie ein Significant ESRS-Sektor zu identifizieren ist. Also zur neuen Textziffer 14 hatten wir ein Fragezeichen, warum das genau an der Stelle aufgenommen wurde in den SEC 1. Das hat Fink noch rück. Okay.
Ja, weil ich bin da auch drüber gestolpert bei der Vorbereitung. Und wo ich halt so ein Störgefühl inzwischen bekommen ist, ich lese das und da steht erstmal, a sector is significant if it, und dann it's connected with material, actual and material potentially negative impacts. Würde ich sagen, kein Thema, lese ich aus Sicht des Unternehmens, sprich damit, wenn ich im Endeffekt zwar in einem High-Impact-Sektor quasi tätig bin ich aber trotzdem nicht immer berichtspflichtig, weil normalerweise würde man ja wörtlich lesen, ein Sektor ist significant, wenn, ja, und der Sektor ist ein High-Impact-Sektor, also hätte er ja eigentlich immer Material Impacts. Deswegen, aus Unternehmenssicht kann das sein, wir hatten ja das Thema Oil and Gas und ich habe es in den Folien gesehen und finde es schön, dass wir noch drüber sprechen. Ich erinnere euch das Thema Zulieferer in euren Gästen. Und jetzt, wenn ich das aber in Verbindung mit der 14er lese und ich dann sage, ich bin jetzt zum Beispiel ein Zulieferer im Öl- und Gasbereich und ich muss das auf meine komplette Wertschöpfungskette beziehen, dann komme ich ja gegebenenfalls über die Wertschöpfungskette, weil Öl- und Gas-Drilling quasi immer High-Impact ist, komme ich ja gegebenenfalls unabhängig von dem 10%-Kriterium eigentlich immer in die Berichtspflicht. Und das ist das, wo ich schon ein bisschen Bauchschmerzen habe, muss ich sagen.
Wir verstehen, also das kann sein, dass das gemeint ist, aber dann wird das aus der Formulierung ja noch nicht klar. Weil oben steht erstmal, genau. Was ist ein Significant ESRS-Sektor? Okay, das ist das und das. Und im Übrigen, in den Nachhaltigkeitsbericht sollen auch bestimmte Angaben aufgenommen werden.
Und das hat aus unserer Sicht nichts miteinander zu tun. Also wir verstehen den Zusammenhang. Es könnte sein, dass es beabsichtigt war, darauf hinzuweisen, übrigens der Hersteller einer Schraube, die unter anderem in einem High-Impact-Sektor eingesetzt wird, hat das sozusagen auch als Significant Air Sektor zu definieren. Aber das wird aus der Formulierung eigentlich nicht klar.
Korrekt. Ja. Aber das ist genau der Punkt, worüber ich gestolpert bin. Ja. Weil man kann es auch so auslegen. Und dann ist der vollkommen lost. Weil dann, wenn ich als einigermaßen diversifizierter Zulieferkonzern bin, 25 Schritte am Ende des Tages. Und das kann es nicht sein.
Aber es ist eine separate Textziffer. Ne? Also es ist nicht. Also die Nummer 13 sagt was zur Sektorzuordnung und das dann und darüber hinaus wird nochmal auf den Paragraph 63
drin. Aber das ist alles in dem Abschnitt Identifikation Significant ESRS-Sektor und danach Textziffer 15 dreht sich weiter darum. Also das
genau, du musst die Überschrift gucken, in welchem Kapitel das ist. Und da habe ich so, wie gesagt, ein leichtes Schürfen.
Ja, ist nicht geschickt. Aber
es wird ja noch kommentiert.
Genau. Fehler zumindest ist eindeutig nicht. Wir müssen auch in der Konsultationspflichtzeit im Zweifelsfall da nochmal fleißig darauf hinweisen, dass diese Punkte zu lösen sind und dass auch vielleicht 10% eine etwas niedrige Schwelle ist. Weil 10%, also jeder Elektriker ist zu 10% im Road Transport. Macht aber keinen Sinn.
Also da hatte ich tatsächlich so ein bisschen die Frage, ob das aus IFRS 8 kommt. Weil du hast ja auch für die Segmente in IFRS 8 die 10% Schwelle, Umsatz, Vermögen, bla bla bla. Man weiß es nicht.
Das ist halt immer noch, also ja, selbst wenn es sich daher ableitet, ist es, da wir sonst keinen echten Bezug darauf geben, weil ich glaube, kaum einer in der FHT. Also zumindest sind der Tech, der den IFRS 8 kennt. Ja.
Okay, dann machen wir mal weiter. Das war ehrlich gesagt noch der Teil der Identifikation des ESRS-Sektor, wo wir die wenigsten Fragezeichen hatten. Deswegen machen wir mal weiter mit der Textziffer 15, die sich jetzt definitiv wieder darum drehen dürfte. Und da steht drin, dass das Unternehmen dabei auch berücksichtigt, interne Aktivitäten, die keine Umsatzerlöse erzielen, also Referenz auf Textziffer 13 davor, wenn diese Aktivitäten mehr als 10% der Gesamtumsatzerlöse entsprechen oder mit wesentlichen Auswirkungen verbunden sein können. Also wir haben Textziffer 13 mit Wiedergabe AR13 und jetzt zusätzlich Textziffer 15, wo noch auf interne Aktivitäten abgestellt wird, wenn diese Aktivitäten mehr als 10% Umsatzerlösen entsprechen. Interne Aktivitäten wird dann in Textziffer 15 auch noch definiert und das umfasst dann sinngemäß alle konzerninternen Transaktionen, die im Rahmen der Konsolidierung eliminiert werden, in Klammern, und daher keine Umsatzerlöse.
Das sind im Endeffekt innerbetriebliche Umsätze oder konsolidierte innerbetriebliche Umsätze.
Das hat aber folgende Implikationen noch, dass die rechtliche Struktur eines Unternehmens oder einer Reporting Entity entscheidend ist, ob ich da reinrutsche oder nicht. Wir haben ja die Einheitsfiktion sozusagen, ne? Mehrere Subsidiaries, die sind rechtlich selbstständig und generieren unternehmensinterne Umsätze. Was wäre in dem Fall, dass das Gebilde dieses Konzerns nicht aus rechtlich separaten Tochterunternehmen, einem Mutterunternehmen besteht, sondern wenn es ein großes Unternehmen ist, dann gibt es solche internen Umsatzerlöse, naja, zumindest nicht auf einer statutorischen Basis. Ne? Also es gibt keine Steuererklärung einer. Also, das bin ich jetzt gerade genau, aber ich nehme an, es gibt keine Steuererklärung von einer Niederlassung, die sozusagen interne Verrechnungspreise an die Zentrale wahrscheinlich berichtet. Zumindest nicht fürs externe Report. Vielleicht gibt es eine Steuererklärung, das weiß ich nicht, aber es gibt sozusagen nicht diesen Begriff des Revenues, weil kein Abschluss erstellt wird. Und dann könnte ich das strukturieren.
Ja, beziehungsweise mir, also, dass man weitergeht oder wenn es dann so ist, das was das jetzt die Frage in dem Zusammenhang. Also, dass es konzerninterne Verrechnungen hier geht, das ist, oder das ist, versucht, das ist relativ klar. Was ist dann eure Frage? Also, dass man jetzt noch mehr machen sollte, im Sinne von auch
die Bilder
auseinanderzunehmen?
Nein. Also ich wollte da darauf hinweisen, dass man das umgehen kann, ja, und dass dieses Kriterium der internen Hundertsatzlösung möglicherweise kein gutes ist.
Ja, weil lass uns mal am Fall spielen. Das heißt doch, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Konzern und habe eine Logistiksparte, die innerbetrieblich die Logistik übernimmt, dann ist die als eigene Gesellschaft quasi, die tritt als eigene Gesellschaft auf, ist aber konsolidiert. Und wenn die dann mehr als 10% im Endeffekt ausmacht, bin ich im Road Transport Stand.
Also intern, ne? Wenn die intern
Umsatzlösung, genau. Wenn ich es aber nicht als eigenes, als eigene legale Einheit mache, bin ich aus der Berichtspflicht draußen.
Genau.
Oder Entschuldigung, aus der Anwendung des Road Transport Standards.
Genau.
Ja.
Okay. Also ich habe da ein großes Fragezeichen an dieser Regelung dran.
Ja. Also müsste das aber auch dann streichen. Das zählen nur aus der Umsatzlösung.
Ja, das wäre die Konsequenz daraus.
Oder du bist halt strukturiert.
Ich glaube nicht, dass er danach seine Geschäftsaktivitäten strukturieren wird. Aber die Frage ist immer, das sind ja zwei Richtungen. Kassiert man das noch ein? Oder wenn man sagt, das ist ja inkonsistent, dann müsste es ja eigentlich dann. Also das wird ja wieder Aufwand werden.
Das würde am Ende dazu führen, dass das nicht bei den 10 bleibt. Tanja hat heute Morgen das Beispiel gemacht, ich bin im Zweifel in 10 Sektorstandards drin. So, und wenn ich jetzt aber auch noch die Umsatzerhöhung dazu nehme, dann bin ich vielleicht in 20 Sektorstandards drin, wenn ich ein multidiversifizierter Konzern bin.
Dann muss man auch berücksichtigen, dass also zumindest wenn es jetzt um Umsatzerlösung geht und die Downstream-Sektoren reinkommen, da kommen ja völlig unsinnige Versuche bei raus. Wenn ich jetzt als Steuerberater mehr als 10%, also angenommen, ich bin groß genug und mache mehr als 10% mit der Öl- und Gasindustrie, nach SEC 1 zu berichten, ist für ein steuerberatendes Unternehmen trotzdem Quatsch. Nach Öl und Gas zu berichten. Das ist einfach unsinnig. Das sind keine sinnvollen VR-Schritte.
Ja, das war ja genau, also das war ja die Erkenntnis Nummer 1 unseres Kollegen, der sich in der Arbeitsgruppe zum Agricultural Standard engagiert hat. Und er kam eben zurück, weil da haben wir nicht nur Umsatz, sondern ne, das ist ja wirklich ein eigener, klar abgegrenzter Geschäftszweig, der dann auch die 10%-Quote entsprechend heißt. Er kam dann zurück und berichtete, dass das vornehmlich farming-bezogene Aspekte diskutiert werden, die sich auch wirklich an den Farmer oder die Farmerin als solches richten. Angefangen von Größe der Traktoren mit Bodenverdichtung und so weiter und so weiter. Und dann kommt er eben zurück und sagt, was soll ich denn? Also ich kann da keinen Beitrag leisten und ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, der bezieht sich ja gar nicht auf uns, dieser Standard. Und das ist dann eben, glaube ich, muss man entweder A oder B sich entscheiden. Und je nachdem das Ganze auch in den Dokumenten nochmal verankern, weil wenn es sich eben an dieser, egal, Umsatzerlösen oder was auch immer ausrichtet, dann müssten natürlich auch Inhalte da drin sein, die dann für den Steuerberater auch eine Relevanz haben.
Wenn ich ein Maschinenverleih bin, der Landwirtschaftsmaschinen verleiht, dann habe ich downstream einen Impact, der relevant ist.
Ja.
Aber als Steuerberater wäre das nicht anwendbar und auch als Logistiker oder ist es einfach nicht anwendbar, was da drin steht.
Es wäre halt dann die Frage, ob wir, wenn wir unsere Produkte an den Landwirt verkaufen, wir im Rahmen dieses Verkaufs sicherstellen müssten, dass das Produkt, was wir verkaufen, von einem Traktor mit einer Spritzmaschine ausgebracht wird, die eben nicht zur Bodenverdichtung beiträgt. Weiß ich nicht. Unser Hebel ist. Vielleicht. Eher nicht.
Und das Thema Düngemittel, sorry, dass ich mal kurz zwischen habe, das Thema Düngemittel taucht nicht auf.
Auch, aber das sehen wir fast schon über unseren sektoragnostischen ja gecovert, weil die Impacts, die wir im Rahmen des Verkaufs von Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden haben auf Biodiversität, aber eben auch im positiven Sinne auf Hunger in der Welt oder eben nicht Hunger in der Welt, weil wir nicht genug Fläche hätten, um die Menschheit satt zu bekommen, ohne Düngemittel und ohne Einsatz von Pest Control, das beschreiben wir ja als Agro im Sektor Agnostischen. Weil da sind wir ja korrekterweise die Agros zu unserem Geschäft zu beschreiben. Und das heißt, wenn wir dann da negative Impacts sehen, dann müssen wir die ja schon jetzt beschreiben und schon jetzt die Mitigation Measures auch aufnehmen in den Bericht. Und dafür brauche ich dann aber nicht nochmal den zusätzlichen sektorspezifischen Agricultural Standard, der eigentlich dann wiederum die ganzen Elemente covert, die unser Geschäft aber nicht mehr betreffen.
Wir wollten gerne darauf hinweisen, dass es diese interne Revenue-Regelung zumindest in dem SEC 1 gibt und dass uns das ein bisschen spanisch vorkommt, haben aber auch nochmal die Genese untersucht, das kommt auf den nächsten Folien und waren dann doch einigermaßen erstaunt, ich konnte mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass das eigentlich auch schon in SEC 1 angelegt ist. Vielleicht gehen wir einfach mal weiter, dann sehen, wo das herkommt.
Die Frage hätte mich jetzt noch interessiert, also wenn wir uns Textziffer 13 angucken, sind da mit Verweis auf ESS 2, Textziffer 40 und AR 12 und AR 13 vermutlich wenig Überraschung, weil da wird ja auch quasi AR 13 wiedergegeben, diese zwei Kriterien. Da sind, glaube ich, alle einig, das findet man so in Set 1, ESS 2. Mich würde noch die Wahrnehmung vom Fachausschuss interessieren, wenn man sich Textziffer 15 anguckt, wird das eher wahrgenommen als Erweiterung gegenüber den Vorgaben in ESS 2, Textziffer 40 bzw. AR 13. Also dass das jetzt neu über SEC 1 reinkommt, oder ist eher das die Wahrnehmung, dass das schon im Set 1 und ESS 2 angelegt ist? Weil darum drehen sich dann quasi die nächsten Folien, ob man das so oder so lesen kann.
Ich frage mich, was das für eine Aktivität sein könnte.
Also wenn zum Beispiel eine interne Logistiksparte besteht, die nur die Konzernprodukte und Vorprodukte von A nach B fährt, ne? Die bringen keine Dienstleistung mehr extern. Ja, und diese, das sind ja interne Umsatzerlöse, die werden in der Gesamtabstellung rausgeliminiert. Ne? Und das würde das zum Beispiel betreffen.
Aber brauchen wir das dann wirklich?
Ja, die Frage, die stellt sich dann schon, ob man das tatsächlich braucht, weil wenn ich eine interne Logistiksparte habe, die zum Beispiel mit LKWs auf der Straße unterwegs ist, könnte man ja schon auch auf den Gedanken kommen, dass ich im Sektor Road Transport bin, weil ich möglicherweise potenzielle Auswirkungen zur Ursache durch den Verkehr auf der Straße.
Naja, und das kann tatsächlich den Kosten betrifft, durchaus mehr als 10% meines Aufwands machen. Das kann schon sein.
Dann müsste sich das ja trotzdem wieder niederschlagen in den konzerneigenen Aeros, wenn ich jetzt sage, gibt es tatsächlich in diesem Bereich irgendwas. Die Frage, brauche ich dafür denn einen eigenen Sektorstandard, um diese Daten einzustellen?
Aus dem Sektor, genau, ich kann auch so, die IROs kann ich auch so identifizieren. Mhm. Ich kriege dann hier mit dem Sektorstandard, also im Zweifelsfall noch zusätzliche Dinge dazu. Wir wissen ja noch nicht, was in dem Sektorstandard da drin steht.
Und wir gehen ja im Moment nach meiner Lesart sogar über diese Anforderung mit den 10%, die jetzt hier niedergeschrieben ist, hinaus. Also was wir bei der Wesentlichkeitsanalyse gemacht haben. Wir haben uns ja alle Gruppengesellschaften global angeschaut, haben sie mit NACE-Codes entsprechend in Business Models geclustert. Also Beispiel, wir haben Gruppengesellschaften, die haben eine Real Estate-Zuordnung. Ludwigshafen, sehr viel Wohnungseigentum aus der Historie heraus, Werkskolonie, und so weiter und so weiter. So, das heißt, diese Real Estate-Gruppengesellschaften, die haben wir eben diesem Business Model Real Estate zugeschlüsselt und haben für Real Estate entsprechend einer Wesentlichkeitsanalyse Impacts, Risks and Opportunities betrachtet, obwohl diese Sparte Real Estate nicht mehr als 10% unseres Geschäfts ausmacht. Aber einfach, weil wir sie im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und auch der IDW-Modulverlautbarung, das ist nämlich auf der Nachhaltigkeitsseite ja keinen Ausschluss geben darf aufgrund von Nichtwesentlichkeit, was wir ja auf der finanziellen Seite haben. Da dürfen wir Gruppengesellschaften ja aus dem Konsolidierungskreis rausnehmen und nicht betrachten aufgrund einer finanziellen Nichtwesentlichkeit. Und da hat ja das IDW relativ klar gesagt, das ist eben auf der Nachhaltigkeitsseite nicht erlaubt oder nicht logisch, weil es könnten ja auch wesentliche Impacts entstehen durch Gruppengesellschaften, die finanziell nicht wesentlich sind. D'accord, verstanden. deshalb alles reingenommen und wie gesagt dann für die unterschiedlichen, also wie würde man jetzt sagen, Sektoren, wir haben es halt Geschäftsmodelle genannt, für die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die IROs bewertet und haben deshalb auch aufgrund der IEW-Modulverlautbarung und der Diskussion eben genau diesen finanziellen Threshold mit 10% Revenues of all its activities ja gar nicht zugrunde gelegt. Weil wir es nach aktuellem Stand auch so verstanden hatten, bei der IRO-Betrachtung ist genau ein solcher Threshold nicht zulässig. Und deshalb haben wir das bei den Sektoragnostischen schon einmal komplett durchexerziert. Und wenn da eben IROs wie hier, Connected with Material Actual Impacts und so weiter, dann stehen die auch im Bericht drin. Oder werden im Bericht drin stehen.
Das wäre übrigens ein Argument dafür zu sagen, wir brauchen das eigentlich jetzt hier nicht.
Ich gehe aber davon aus, dass die mit Revenues nicht auch Interest Income oder ähnliches erfassen, ne? Weil wenn es denn so wäre, hätte das ja katastrophale Auswirkungen auf Finanzindustrie, ne? Also oder denk mal spezialisierte Banken, die jetzt im Autofinanzierung Leasing machen und die dann plötzlich irgendwelche anderen Sektorstandards anwenden
müssten.
Ja. Und,
das wäre wieder Steuerberater, der sich auf Automobilindustrie
spezialisiert. Hast du doch eben die Finance Emissions schon abgedeckt über den prognostischen Stand.
Ja, die CO2.
Ja.
Aber weiß ich, was noch in den Sektorstandards alles kommt an Anforderungen? Also da würde ich dann auch wirklich an den Wortlaut gehen. Da steht Revenue und Interest Income oder Tradition, also Income ist was anderes.
Ja. Die Frage ist, woran bemisst sich Revenue? Wahrscheinlich hat der BFS-Abschluss. Da hält der Revenue unter den Interest Income, weil der aufgezählt ist.
Das unterstelle ich jetzt mal, das kann ja nicht. Das kann nicht gewollt sein.
Dann ist die Frage, ist es Total Revenue?
Frage, wollen wir die Frage mal stellen? In der Tech oder besser nicht?
Nee, kriegst du immer Antworten.
Das ist wahrscheinlich die Richtung, nicht und genau das versuchen wir weiter zu verfeinern. Da könnte man mal die Steuern zum Tragen ranziehen. Also ich würde eher nochmal, wenn wahrscheinlich ein Argument den Zusammenhang, was wir da unter der Kasse auch gehört haben, eigentlich haben wir Mittel und Wege, das IROS auch so einzufangen und zu behandeln, ohne jetzt nicht eine auseinander sortieren praktisch von Tochtergesellschaften,
Also es könnte wahrscheinlich maximal ein Indiz dafür sein, dass es IROs gibt, die keine Umsatzerlöse produzieren, weil die nur intern bestehen, könnte sozusagen der Intercompany Revenue ein Indikator dafür sein. Aber ich befürchte, dass das nicht so ganz eindeutig auch so dort stehen wird. Also im Moment zumindest. Shell Consider, ja, das könnte das bedeuten, aber ja, mir wäre es lieber, wenn da steht, könnte ein Indikator dafür sein. Dann wäre es für mich klar.
Gut. Ich wollte nur noch auf Martins Frage eingehen mit den Revenues bei den Banken. Das ist ja ein Thema, was diskutiert wurde. Ich überlege gerade, ob die EU-Kommission gesagt hat, dass sie sich dann nicht gegen die Geste dazu äußern wollte. Also irgendjemand wollte dieses Thema aufgreifen. Und spätestens beim LSME steht es wirklich auch ganz explizit drin, dass es ja für Banken Revenue nicht die aussagekräftige Größe ist und dass man deswegen auf einen Banken- oder auf eine sektorspezifische Größe abstellen soll, ohne dass man das Revenue hätte.
Würde aber dann heißen auch, dass Banken es anzuwenden hätten, dann halt mit ihrer sektorspezifischen Größe, Zinsvorschuss oder was auch immer.
Aber eigentlich muss ja klar sein, dass du sagst, als Bank habe ich einen Sektor.
Naja.
Mehr kann es ja einfach nicht geben. Das ist ja ein, insofern ein regulatorisch geschützter Bereich. Also wer gibt, kann ein anderes Geschäft machen.
Ja, auch wenn du jetzt halt überwiegend der Autoindustrie warst.
Ja, aber das heißt, dass jetzt du entweder einen oder alle.
Naja.
Sind dann sollte.
Dann
muss halt der Baumbestand dazu gut sein, dass das abdeckt. Ne?
Der Pressure Balance. Das Pelle muss richten. Okay.
Wollen wir erstmal weitermachen? Ne? Dann
ja, 10 Minuten
oder ich versuche das erstmal einzufangen, dass man den Punkt noch vielleicht zu Ende diskutieren kann. Also wir haben Textifier 13 mit Verweis auf ESS 2, Textifier 14 und wörtliche Wiedergabe aus AR 13. Dann haben wir eine Textifier 15, die auf interne Aktivitäten referiert, wo nicht klar ist, wo das herkommt, ob daraus zusätzliche Verpflichtungen entstehen oder ob das über die Impact-Perspektive abgedeckt ist. Das können wir mal im Hinterkopf behalten. Um da Klarheit zu bekommen, haben wir dann gedacht, okay, wenn auf ESS 2 Textifier 14 verwiesen wird, 40 verwiesen wird, gucken wir doch mal rein, was steht denn da vielleicht mit dem Datenplan. Da haben wir im Buchstabe B zum einen das Unternehmen gibt die folgenden Informationen an, in B Aufschlüsselung der Gesamtumsatzerlöse, in Klammern, die im Jahresabschluss angeben, nach Significant ESS-Sektor, okay, und C, und da wurde es, fand ich, auch in der englischen Version ein bisschen holprig, wie es formuliert ist, eine Liste von sogenannten Additional Significant ESS-Sektors, wie auch immer definiert, mit zum Beispiel Aktivitäten, die zu konzerninternen Umsatzerlösen führen und bei denen das Unternehmen bedeutsame Aktivitäten ausübt oder die mit wesentlichen Auswirkungen verbunden sind bzw. verbunden sein können. Und wir sind schon so ein bisschen gestolpert über den Satzbau. Also was wir gesehen haben, ist, dass in Textifier 40, Buchstabe C, es gibt einen Hinweis auf konzerninterne Umsatzerlöse, auf bedeutsame Aktivitäten und auf wesentliche Auswirkungen. Wir waren uns aber, und das ziemlich dem Satzbau geschuldet, Thomas, korrigiere mich, wenn ich mich irre, dass nicht ganz klar ist aus der Formulierung, wie die verschiedenen Elemente in Buchstabe 10 miteinander interagieren. Das hat jetzt nicht wirklich zur Klarheit geführt. Dann dachten wir uns, okay, worauf wird noch verwiesen? Das wird noch auf AR12 und AR13 verwiesen. Gucken wir da rein, was steht in AR12? Naja, da steht nur Mapping bedeutsamer Aktivitäten mit ESRS-Sektoren, okay, und AR13. Für die Zwecke der nach Absatz 40 erforderlichen Angaben ist ein ESRS-Sektor ein Significant ESRS-Sektor, wenn, und dann kommen die beiden Kriterien, also 10% Umsatzkriterium, wesentliche Auswirkungen. Nicht erwähnt hier in AR13, die, nur um es nochmal zu wiederholen, die anfängt mit For the purpose of the disclosures required under paragraph 40, also wenn ich das mache, erfülle ich das in Textifier 40, nur auf 10% Umsatzkriterium und die Auswirkungsperspektive verweist, aber keine konzerninternen Umsatzerlöse nennt. Der Vorteil in AR13 ist, dass sie im Gegensatz zu dem, was wir davor gesehen hatten, relativ klar gefasst ist. Gut, dann dachten wir, vielleicht, um mehr Klarheit zu bekommen, hilft es mal einen Blick in die Genese der Vorgaben in ESRS 2 zu gucken. Und da, na, das hat tatsächlich ein bisschen geholfen, da kommen wir gleich zu. Hatten wir zuerst einen Blick in die Basis for Conclusion zu dem FDAC-Draft von ESRS 2 geguckt und da sind, und das hier rot markiert, konzerninterne Umsatzerlöse, also was wir in Sekt 1 jetzt im Text über 15 finden, nur als ein möglicher Indikator genau für dieses zweite Kriterium, also die Auswirkungsperspektive genannt. Hier schön zu sehen, Intercompany Transactions may trigger exposure to material impacts. Also hier ganz klar, das ist ein Indikator für die das klare zweite Kriterium in AR13. Dann hatten wir uns auch noch angeguckt, Genese Textziffer 40, Buchstabe C, wieder FRAG-Graph versus Delegated Act der COM. Und da sieht man, dass das Kriterium der Intercompany Revenues erst nachträglich eingefügt wurde. Fragezeichen durch die COM. Das stand vorher in dem FRAG-Graph nicht an. Aber hier ist plötzlich auch in Buchstabe C in Textziffer 40 bei AR12 und AR13, wenn man sich AR13 anguckt, auch hier wieder Vergleich, FRAG-Draft, Delegated Act der COM, da sieht man, dass die Kriterien in AR13, also Buchstabe A und B, inhaltlich geschärft wurden und als verbindlich vorgegeben wurden, auch wieder Fragezeichen durch die Europäische Kommission. Soviel zur Genese und die nach wie vor Unklarheit, wo das herkommt. Dann dachten wir uns, okay, dann gucken wir doch als nächstes mal, was denn jetzt in den Sektorstandards eigentlich angelegt für die, also im Anwendungsbereich für die Identifikation des Significant ESRS-Sektor. Und da war es zumindest in der Version davor relativ einfach, die Argumentation. Da steht nämlich, using the criteria set in AR13. Also nur 10% Umsatzkriterium, wesentliche Auswirkungen, nichts mit Intercompany Revenues oder Internal Activities. Die neue Version vom SRB, also 26. Juni, wurde noch ein Teilsatz ergänzt, zusätzlich dazu, as well as according to paragraph blah 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 in SEC 1. Also welcher Paragraph da auch immer gemeint ist, wenn es Textziffer 15 ist, dann haben wir auch da wieder Bezugnahme auf Internal Activities, womit wir eigentlich nicht weiter sind. Ja. Und dann vielleicht so ein paar Fragen und Einschätzungen, die wir dann hatten und uns gestellt haben. Also stark bezogen jetzt auf insbesondere Textziffer 40, Buchstabe 10, ESRS 2 und die schon angesprochene Textziffer 15, Insekt 1. Sind beide Regelungen in isolierter Betrachtung verständlich? Ist die Interaktion beider Regelungen verständlich? Und sind beide Regelungen überhaupt konsistent zueinander? Andere Fragen oder Feststellungen, die wir hatten, dreht sich dann um die Bedeutung der Internal Revenues oder Internal Transactions. Ist das ein hinreichendes oder notwendiges Kriterium genannt oder gemeint? Sind das, wie es ursprünglich angedacht war, ist das nur als Indikator gemeint für das zweite Kriterium, also nicht die Umsatzerlöse, sondern die Zukunftsperspektive? Dazu nochmal, AR13 ist sprachlich klar gefasst und nennt genau diese beiden Kriterien, ohne auf Intercompany Revenues einzugehen. Auch deswegen hatten wir das gemacht, die Genese von ESRS2 lässt vermuten, dass das nur als ein Indikator gemeint war und nicht als zusätzliches Kriterium dafür. Thomas hat es schon angesprochen, das hatten wir schon diskutiert, Existenz solcher konzerninternen Umsatzerlöse ist halt stark abhängig von der rechtlichen Struktur, die vorliegt. Und der letzte Punkt, kein Verweis auf Textziffer 15 in den Sektor ESRS ist hinfällig, in der neuesten Version wird dann oder soll auch darauf Bezug nehmen. Abschließende Frage, nachdem wir das hatten, wie schätzt der Fachausschuss die Regelung und die Konsistenz bzw. das Verständnis ein und ist irgendjemandem das klar, insbesondere Textziffer 15 zu Textziffer 13?
Wir sind schon früher aus der Diskussion geflogen intern, und zwar, das ist auf deiner Folie 19, genau. Und da beim letzten Punkt, weil über den sind die Kollegen und Kolleginnen von der Wesentlichkeitsanalyse gestolpert, weil da eben nämlich stand, ja, the identification of these additional ESRS sectors shall be consistent und so weiter und so weiter, with the way they have been considered by the undertaking when performing its materiality assessment. Und wissend, dass es sich noch um ein Phase-In handelt, haben sie aber gesagt, müssen wir ja. Weil da steht ja, dass es sich bezieht auf die Art und Weise, wie es bei der Wesentlichkeitsanalyse auch Anwendung gefunden hat. Und in dem Kontext haben wir sie zusammen mit anderen Menschen auch aus unserem Finanzbereich versucht zu verstehen, was da drin steht. Und wir sind gescheitert, weil die Kollegen dann eben nicht ganz so weit und tief in die Genese springen konnten, wie das jetzt in der Geschäftsstelle passiert ist, aber wir haben halt versucht, den ganzen Verweisen zu folgen. Und sind im Zirkelschluss verwirrt, ohne dass wir am Ende die Klarheit hatten, was mit eben auch diesen Intercompany Revenues und sowas gemeint ist am Ende. Und deshalb haben wir jetzt unsere Wesentlichkeitsanalyse basierend auf einer eigenen NACE-Code-basierten Clusterung durchgeführt und sagen, okay, das ist jetzt in Ermangelung von tiefergehender Erkenntnis, was sie hier genau von uns haben wollen. Ist das jetzt für 2024 unser sektorspezifischer Berichtsansatz?
Tatsächlich noch eine Frage, habt ihr denn das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, so rein konzeptionell den Unterschied verstanden zwischen AB, wo von Significant ESRS Sectors gesprochen wird, und in C
Additional
Significant.
Nein.
Weil das kann ja nicht dasselbe sein. Aber also dann könnte man auch sagen, diese Intercompany Revenues oder Internal Activities spielen für Additional Significant ESRS Sectors
nur eine Rolle.
Ja, nicht
und
für
wenn ich keine habe, keine Additional Significant, dann haben wir die jetzt. Aus der Betrachtung ausgelassen.
Ich frage mich, was da übrig bleiben soll. Ich mache die IRO-Analyse, wenn ich keine externe Umsatzerlöse habe, die liegt mir vor. mache ich nach den Aktivitäten. Und wenn ich irgendwie Trigger suche, habe ich da wesentliche Aktivitäten. Könnte ich einem Konzern auf die Idee kommen, machen die irgendwie interne Leistungen, gibt es interne Leistungsbeziehungen? Und dann würde der interne Revenue vielleicht ein Indikator sein, aber es muss nicht unbedingt einer sein.
Und im Rahmen der Impact-Betrachtung ist es doch
ja,
erstmal egal, ob das Intercompany Revenues oder keine Intercompany Revenues sind, wenn die Aktivität, egal welche Revenues sie verursacht, einen Impact positiver oder negativer Natur produziert, dann ist dieser Impact zumindest mal zu dokumentieren.
Ja.
Und dann ist er zu bewerten. Und bewertet wird er dann auf Basis der Scorings, die du bei Impact Materiality anwenden musst, und der Scorings, die du für die Financial Materiality anwenden musst. Und bei der Financial Materiality gibt es auch keinen Scoring-Punkt, an dem du abbiegst, ob das jetzt intern oder extern Revenue generiert, sondern
Ja, aber es kann natürlich die Situation sein, dass deine Wesentlichkeitsstelle eigentlich höher liegt. Das heißt, du erzeugst mit deiner Sektor, bleib mal bei dem Beispiel der Lebensmittelhändler, der intern die Logistik macht. Ja? Und damit, ob er das jetzt verrechnet oder nicht verrechnet, sind da zwei unterschiedliche Szenarien, aber vielleicht 11% seines Aufwands, damit wir auch über 10 sind, für die Transportleistungen ausgibt, was ja durchaus sein kann. So. Jetzt hat er damit trotzdem, keine Ahnung, was er sonst verkauft, ja, vielleicht Flugananas, die sind ein relevanter Impact. Er kommt damit, dass sein eigener Transportsektor, der LKW-Transport, dass der keinen relevanten Impact hat oder die Wesentlichkeitsschwelle nicht reißt. Dann wäre er aus dem IRO-Kriterium nicht wesentlich. Er wäre aber aus diesem Revenue-Kriterium, wenn er das Ganze in einer separaten internen Gesellschaft hat, mit Innenumsatz, hätte er aber eine Sektoraktivität von mehr als 10% und müsste sich dem Transportsektor zuordnen. Wenn er geschickt ist, kassiert er die Gesellschaft ein, verschmelzt ihn mit der Mutter und hat keinen Umsatz mehr und berichtet nicht nach dem Sektor.
Ja.
Das mit dem Innenumsatz ist eigentlich ein Schuss ins Knie, auch aus einer F-Sicht, wenn man das so sieht. Weil eigentlich geht es darum, die Frage, was habe ich da und da mit dem kranken Geschäftsanteil, man müsste das am Aufwand bemessen, aber nicht am Umsatz.
Der Exponentraft kommt, wenn man so drinsteht, dann ist das schon mal eine Erkenntnis, die wir mit eingesammelt haben. Hat erstmal gezeigt, dass wir auf der richtigen Spur noch hinter nie.
Sehr gut.
Detektivisch. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir an der Stelle jetzt einen Cut machen, weil das, was uns danach käme, das sind jetzt sowieso noch ein bisschen unbeliebt daher, weil die Idee so.